Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du bist, was du isst. Sicherlich hast du diese Aussage schon mal gehört von irgendwelchen Ernährungsberater oder Hobby-Ernährungspsychologen. Und es soll zum Ausdruck bringen, dass das, was wir essen, uns ausmacht. Und da ist ja auch was dran, das nicht von der Hand zu weisen. Das, was wir essen, das macht uns in einer gewissen Weise aus oder macht etwas mit uns. Und in gleicher Weise würde ich gerne sagen, du bist, was du liest. Denn das, was wir lesen, das, was wir zu uns nehmen, was wir geistig aufnehmen in uns, das formt uns, das prägt uns, das macht uns aus. Und deswegen herzlich willkommen heute zu einer besonderen Folge oder außergewöhnlichen Folge oder ungewöhnlich, denn es ist die letzte Folge vor der Sommerpause und ich gehe keiner Frage nach, wie ich das sonst tue und die Folge wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer, das sage ich jetzt zumindest am Anfang, schauen wir mal, wo wir rauskommen am Ende, aber es ist Sommerzeit, es ist Urlaubszeit und das ist für mich immer auch Lesezeit. Mein Sommerurlaub steht noch vor der Tür und deswegen habe ich gedacht, ich nutze diese letzte Folge vor der Sommerpause mal, um dir 7 Bücher zu empfehlen, die du lesen musst. Also dieses Müssen klingt natürlich ein bisschen heftig, aber irgendwie muss man dich ja catchen, damit du die Folge hörst. Also wenn du sie nicht liest, keine Sorge, die Bibel ist nicht dabei, deswegen ist es das einzige Buch, was du wirklich lesen musst. Alle anderen, die ich dir heute vorstelle, die 7, sind natürlich eine Empfehlung. Ich habe witzigerweise vor einigen Tagen auch die Zuschrift eines Hörers bekommen, der gesagt hat, oh, es gibt so viele Bücher auf dem Markt, was sind die 10 allerbesten Bücher, die ich gelesen habe. So, lieber Benjamin, danke für deine Zuschrift und sorry, dass es heute nur 7 werden. Und ich will auch nicht sagen, dass es die allerbesten Bücher sind, denn wenn ich jetzt meine ganzen Bücher nochmal durchgehen würde, gäbe es sicherlich nochmal ein paar, die ich damit dazu nehmen würde. Vielleicht würde ich das eine oder andere austauschen. Aber im Moment zumindest sind es 7 Bücher, die ich gelesen habe in letzter Zeit und die ich sehr, sehr empfehlenswert finde. Und keine Sorge, das werden nicht alles 7 hochtheologische Bücher, sondern da ist alles dabei. Da ist geistliche Literatur dabei, da sind sogenannte Ratgeber mit dabei, da ist Theologie mit dabei. Also jede Menge unterschiedliche Dinge und ich hoffe, da ist auch zumindest das ein oder andere Buch dabei, das du vielleicht schon kennst, das du aber noch nicht gelesen hast und sagst, oh wow, jetzt packe ich es mal an, jetzt lese ich es dann mal. Lass uns nicht zu viel Zeit verlieren. Wir fangen an. Das erste Buch, das ich dir vorstellen möchte, ist von John Mark Comer und es heißt Leben vom Meister lernen. Leben vom Meister lernen von John Mark Comer. Falls du John Mark Comer nicht kennst, er ist Pastor ursprünglich. Er ist jetzt sehr viel auch als Autor am Start und als Podcaster. Und er schreibt Bücher, das sage ich dir gleich vorab, er schreibt Bücher, die für mich manchmal so am Rande der Häresie sind. Also manche Aussagen, die er schreibt, habe ich so den Eindruck, da würde ich jetzt gerne mit ihm drüber reden. Oder vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler, weil ich lese die Bücher, also seine Bücher zumindest alle auf Deutsch. Ich lese auch englische Bücher, aber hauptsächlich deutsche Bücher oder Bücher auf Deutsch. Und vielleicht ist es dann manchmal auch ein Übersetzungsfehler, das kann sein. Aber alles in allem habe ich, wenn ich seine Bücher lese, werde ich wirklich herausgefordert. Und eben habe ich manchmal so den Eindruck, oh wow, das kann man auch falsch verstehen. Aber ich finde es nicht schlimm, sondern im Gegenteil, ich finde es richtig gut, denn seine Bücher challengen mich und das ist wichtig, denn ich glaube, dass es Bücher braucht, die wir lesen und dann denken, oh wow, hätte ich jetzt nicht alles so gesagt, aber es fordert mich heraus. Und genauso ist es auch bei seinem Buch Practicing the Way, so heißt es auf Englisch und ich nenne den Titel deswegen, weil Practicing the Way ist von John Mark Comer angestoßen, eine, ja, wie soll man das sagen, eine Bewegung in den USA oder eine Art Gemeinde, Programm wäre jetzt falsch gesagt, aber eine Art, dein Christsein zu leben, sagen wir es vielleicht mal so, das ganz stark Christsein im Alltag verankert und im Prinzip ist Leben vom Meister lernen, also nicht nur im Prinzip, sondern es ist die Übersetzung von Practicing the Way und es ist wie die theologische Grundlage dessen, wie John Mark Comer Christsein versteht. Und sein Buch Practicing the Way oder eben auf Deutsch Leben vom Meister lernen ist, du hörst es gerade auch, ich habe es auch vor mir gerade, im Prinzip in drei Teile unterteilt. Er sagt, oder diese drei Teile, sagen wir so, diese drei Teile sind mit Jesus zusammen sein, Jesus ähnlich werden und handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und was sollen diese drei Teile? Mit Jesus zusammen sein, Jesus ähnlich werden, handeln, wie Jesus gehandelt hat. Nun, das sind für ihn die Merkmale eines Jüngers. Das heißt, Leben vom Meister lernen ist ein Jüngerschaftsbuch. Aber es ist kein Workbook oder ähnliches, sondern es ist ein Buch, das du liest, falls du John Mark Comer noch nicht gelesen hast. Er ist total gut zu lesen, unterhaltsam, witzig an manchen Stellen und wirklich tief. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfach ist, weil ich finde, er hat auch durchaus herausfordernde, habe ich ja schon gesagt, Gedanken drin, aber es ist auf jeden Fall gut zu lesen. Man muss nicht Theologie studiert haben, um ihn zu lesen. Es ist im SCM Verlag auch erschienen und der Verlag ist ja jetzt auch kein hochtheologischer Verlag, ja, wo du jetzt sagst, das ist wissenschaftliche Theologie oder so, sondern das kannst du gut, ich habe das auch gemacht, das kannst du gut im Urlaub lesen. Ich habe es letztes Jahr im Sommerurlaub gelesen. Und diese drei Teile sind für John Mark Comer eben Ausdruck, dass man ein Jünger von Jesus ist. Mit Jesus zusammen sein, Jesus ähnlich werden, handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und ganz am Ende seines Buches bringt er dann so, wie soll ich sagen, damit es nicht falsch verstanden wird, Übungen. Also er kommt so ein bisschen aus der monastischen Tradition dann auch heraus, dass wir in einer sehr, sehr hektischen Welt auch einiges entgegenzusetzen haben, beziehungsweise unser Lebensstil sich auch unterscheiden muss von dem, was unsere Gesellschaft uns vorgibt. Und ich lese jetzt einfach mal die neun Kernpraktiken vor, wie es nennt oder wie es im Deutschen übersetzt ist, womit das Buch endet. Das ist erstens der Sabbat, zweitens Stille und Abgeschiedenheit im Sinne von Einsamkeit, drittens Gebet, viertens Fasten, fünftens die Bibel, sechstens Gemeinschaft, siebtens Großzügigkeit, achtens Dienst und neuntens Zeuge sein. Und jetzt denkst du vielleicht, oh, das ist ja jetzt alles auch nicht so wirklich neu. Und deswegen, aber das werde ich dir jetzt nicht vorlesen, sondern das darfst du dann selber machen, wenn du das, wenn du das Buch kaufst. Deswegen empfiehlt er eine Art Lebensregel. Und jetzt lese ich dir nur die ersten zwei, drei Sätze davon mal vor und dann merkst du, welche Strahlkraft diese neuen Praktiken haben. Er schreibt: Unsere Gemeinschaft versteht sich als, und dann kommen ganz viele Aufzählungen, und ich lese jetzt einfach mal zwei vor. Unsere Gemeinschaft versteht sich als eine Gemeinschaft der Ruhe in einer Kultur von Rastlosigkeit und Erschöpfung, indem wir den Sabbat einüben und ausleben. Unsere Gemeinschaft versteht sich als eine Gemeinschaft des Friedens und der Stille in einer Kultur von Anspannung und Lärm, indem wir Abgeschiedenheit einüben und ausleben. Und dann geht es so weiter. Und du siehst diese neuen Regeln, oder nicht Regeln, diese neuen Übungen oder Praktiken, die dienen eben dazu, dass dein Christsein ganz praktisch wird, und zwar als etwas, das in dieser Gesellschaft nicht kontra ist, also nicht so wahllos dagegen ist, sondern konterkulturell ist. Also etwas, das entgegengesetzt ist, aber positiv ist. John Mark Comer, Practicing the Way oder eben auf Deutsch Leben vom Meister lernen. Das ist das erste Buch. Und es ist ein Buch, das du richtig gut lesen kannst und dir in der Nachfolge hilft. Das zweite Buch, das ich dir empfehlen möchte, das ist ein Buch von Markus Voss. Markus Voss hat jetzt die Tage ein ganz neues Buch rausgebracht, aber um das geht's nicht. Dieses neue Buch, das er herausgebracht hat, das ist wirklich die Tage erschienen, heißt Geld. Geld, der biblische Ratgeber. Und Markus hat mich dieses Buch vorab lesen lassen. Ich habe auch ein, wie nennt man das, Endorsement, also so ein kleines, nicht Vorwort, aber so ein ich empfehle dir das Buch Text geschrieben, was du da auch im Buch findest. Und es ist echt ein Wälzer, aber mega cool, richtig cool. Wenn du also im Blick auf Geld vorankommen willst, Finanzen und so weiter, dann Markus Voss, Geld. Aber das Buch, das ich dir empfehlen möchte, ist sein erstes Buch, Kein Gott ist auch keine Lösung. Das ist kein allzu neues Buch. Ich habe das vor 3 Jahren im Urlaub gelesen. Und ohne Witz, kannst du meine Familie fragen, ich bin mit dem Buch in der Hand durch unsere Ferienwohnung gelaufen. Ich konnte es nicht weglegen. Wenn ich was gelesen habe und es war echt krass. Also dieses Buch hat mich vollends gepackt. Vielleicht kennst du Markus Voss noch nicht. Markus Voss ist unter anderem, er hat vieles, unter anderem ist er auch Theologe. Aber er hat eben auch in der Finanzbranche gearbeitet. Deswegen ist sein aktuelles Buch auch so genial, dass er das schreibt. Und Markus Voss, wenn du ihn kennst, kennst du ihn sehr wahrscheinlich über seinen YouTube-Kanal. Er hat den sogenannten Bibelfit-Dienst gegründet und veröffentlicht auf YouTube mega geniale Videos rund um den christlichen Glauben. Ich würde mal sagen, so ein bisschen ähnlich wie mein Podcast, nur besser. Wesentlich besser, viel besser. Und als Video. Und ich empfehle es dir. Wenn du Markus Voss noch nicht kennst, YouTube, Instagram, ist er auch sehr aktiv. Also was heißt aktiv? Also weist er immer wieder auf seinen, aber auch auf anderen guten Content hin. Und Markus Voss hat ein Buch geschrieben, das heißt, kein Gott ist auch keine Lösung. Und in diesem Buch gibt es oder geht er sozusagen 10 Verdachtsmomenten, wie er das nennt, nach. Und diese Verdachtsmomente, das sind alles Aussagen, Gedanken, Redewendungen, die du wahrscheinlich kennst oder zumindest den Themenkomplex dahinter, die man oftmals auch hört im Blick auf, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht. Es geht um Nahtoderfahrungen, um Prophezeiungen, es geht um das Böse, ob das ein Hinweis auf Gott ist, es geht um Intelligent Design und Evolution, es geht um die Perfektion der DNA, es geht um unser Bewusstsein, es geht um das sogenannte Fermi-Paradoxon, den Urknall. Also du siehst, Markus kommt sehr von den Themen, zumindest so sehr rational daher, aber, und das ist der Knackpunkt, ey, du liest dieses Buch und kannst es nicht weglegen. Denn, was ich an ihm sowieso so schätze, auch in seinen Videos, er kann mega komplexe theologische Zusammenhänge so erklären, und das ist eine hohe Kunst, dass sie zum einen verständlich sind, aber zum anderen ihr Gewicht nicht verlieren. Und genau das tut er in dem Buch. Und er schreibt teilweise so witzig. Also du lachst dich auch teilweise schlapp. Das Buch ist mega easy geschrieben. Aber deswegen eben alles andere als trivial. Richtig gut. Und dieses Buch, im zweiten Teil des Buches geht es dann auch ganz stark um die Auferstehung. Und dieses Buch ist ein mega Buch, um, weißt du, so klassischen Anfragen an den christlichen Glauben etwas entgegenzusetzen, so nach dem Motto, wie kannst du das alles glauben, dieses und jenes stimmt doch nicht oder so. Megabuch. Und es hilft dir 100 Pro, da bin ich mir sicher, auch zum Beispiel in Gesprächen mit Menschen, die Gott noch nicht kennen oder die nicht gläubig sind, so von daher mega. Drittes Buch ist ein ganz anderes. Drittes Buch und jetzt bitte nicht abschalten, wenn du Single bist, denn dieses Buch ist ein Buch mit 7 Liebesboostern für Langzeitpaare. Dieses Buch heißt Da geht noch was und ist von Susanne und Markus Mockler. Vielleicht kennst du die beiden, Susanne und Markus Mockler, die sind seit vielen, vielen Jahren unterwegs als Ehecoach, Eheberater, Referenten und ich mag die beiden so sehr. Und sie haben ein Buch geschrieben, im Adeo Verlag erschienen. Und das heißt eben, da geht noch was. Und in diesem Buch gibt es 7 Booster, 7 Kapitel für Langzeitpaare. Also sie wenden sich bewusst an Paare, die schon einige Jahre verheiratet sind. Und du musst nicht 30 Jahre verheiratet sein. Ich würde sagen, das Buch ist auch hilfreich, wenn du noch Single bist. Das Buch ist hilfreich, wenn du frisch verheiratet bist. Aber ich glaube schon, die größte Stärke entfaltet das Buch, wenn du schon einige Jahre verheiratet bist. Und diese 7 Booster, ich lese dir einfach nur mal vor, sind Wertschätzung steigern, die gemeinsame Geschichte feiern, Verletzungen heilen, das leere Nest umbauen, Sex wieder, in Klammern wieder, entdecken, Lifehacks nutzen und die Zukunft zimmern. Und du siehst schon, das sind Themen dabei, die werden natürlich immer relevanter, je länger du zusammen bist. Ja? Also zum Beispiel die gemeinsame Geschichte feiern, dazu brauchst du erstmal eine gemeinsame Geschichte. oder das leere Nest umbauen, da geht es natürlich klar darum, was ist, wenn die Kinder ausziehen. Also wenn du Kinder hast oder Kinder haben willst und die Kinder verlassen dann das Haus, ne, weil sie Ausbildung machen, studieren gehen, arbeiten gehen, whatever. So, dann bist du plötzlich allein. Das bedeutet ja auch, du musst schon einige Jahre zusammen sein. Oder Verletzungen heilen. Ja, dazu müssen erstmal Verletzungen entstehen und in den ersten Phasen des rosaroten Verliebtseins entstehen die ja selten. So, deswegen nochmal, ich würde das Buch auch jemandem geben, der frisch verheiratet ist, aber wenn du, also, und ich sag mal, 5 Jahre oder so reichen da. Also du musst jetzt wirklich nicht an Silberhochzeit denken. Ey, und dieses Buch ist so grandios. Denn einerseits schreiben Markus und Susanne, ähnlich wie Markus Voss, vielleicht liegt es am Namen Markus, ich überlege jetzt gerade das Markus-Evangelium. Naja gut, das wäre jetzt was anderes. Also, kommen wir zurück zum Buch. Markus und Susanne, die schreiben einfach mit so einer Leichtigkeit, aber einer Tiefe. Also, du schaffst in diesem Buch beides, heulen und lachen. Wenn du es an dich ranlässt und wenn du ehrlich bist und das nicht einfach nur so, keine Ahnung, runterratterst, dann wirst du beides haben, heulen und lachen, da bin ich mir sicher. Aber du wirst immer, wie soll man sagen, immer nach vorne schauen. Es gibt so viele Gold Nuggets da drin. So viel zu entdecken, so viel Schönes, so viel Hilfreiches. Also, ich empfehle es dir. Du kannst es aber auch verschenken. Nur Vorsicht, das könnte ja auch ein subtiler Hinweis an irgendein Ehepaar sein, wenn du das denen schenkst. Aber gut, vielleicht, wenn es gute Freunde sind, kannst du es machen. Genauso wäre das auch denkbar, wenn du jetzt in einer Kirchengemeinde bist, wenn du Pastor bist oder Kleingruppenleiter bist oder so, zu sagen, hey, komm, wir machen eine Ehe-Kleingruppe oder Eheabende oder so. Klar, am allerbesten Markus und Susanne einladen als Referenten, aber du könntest auch das Buch einfach nehmen und anhand dieses Buches eben 7 Abende machen in der Gemeinde oder 7 Kleingruppenabende. Also wirklich von Herzen zu empfehlen. Nochmal, Leben vom Meisterlernen war das erste Buch. Kein Gott ist auch keine Lösung. Das zweite Buch, da geht noch was. Das ist das dritte Buch. Und das vierte Buch geht in eine ähnliche Richtung, aber da geht es um Kinder. Und dieses Buch, das habe ich auch schon vor 2 Jahren, glaube ich, ja, vor 2 Jahren gelesen. Dieses Buch heißt, wenn Kinder andere Wege gehen, von Regula Lehmann und Nicola Vollkommer. Boah, ich kriege gerade Gänsehaut, denn genauso ging es mir, als ich dieses Buch gelesen habe. Dieses Buch ist der Wahnsinn. Der Untertitel heißt, wie Beziehungen in Klarheit und Liebe möglich bleiben. Ein Eltern-Navi. Und wenn Kinder andere Wege gehen, beschreibt, wenn Kinder andere Wege gehen. Ah, welche Überraschung. Naja, damit sind die wirklich großen Themen gemeint. Also, da geht's darum, zum Beispiel, was ist, wenn mein Kind sich vom christlichen Glauben distanziert oder sogar ganz entfernt? Was ist, wenn mein Kind im Blick auf Partnerwahl Entscheidungen trifft, wo ich einfach nur schreien könnte? Was ist, wenn mein Kind im Blick auf seine sexuelle Identität Wege geht, die ich überhaupt nicht gut finde? Also du siehst, in diesem Buch geht es um die heißen Eisen. Und dieses Buch ist in unterschiedlicher Weise geschrieben. Es ist einerseits im Interviewstil geschrieben mit Familien, Eltern oder Kindern, die jetzt natürlich schon Erwachsene sind. Und es ist im ganz normalen Fließtext geschrieben, wenn Nicola Vollkommer oder Regula Lehmann etwas schreiben. Die Geschichten, die du liest, die sind krass. Wenn du Kinder hast, kommst du echt kaum umhin, dass du auch bei dem Buch heulst. Also da liest du Geschichten, wo du denkst, oh Mann, wie steht man das als Eltern durch? Wirklich. Und deswegen ist dieses Buch so eine große Hilfe, denn du weißt nie, wie die Entwicklung deiner Kinder geht. Natürlich, wir hoffen, tun unser Bestes und, aber hey, wir haben es nicht in der Hand. Und wie gut ist es, wenn ich dann was an der Hand habe, wenn ich Menschen habe, die das durchgemacht haben, wenn ich ein Buch habe, wo darüber berichtet wird. Und deswegen, selbst wenn du sagst, hey, mit meinen Kindern ist alles in Ordnung, so, ich empfehle dir das Buch wirklich, lies es, denn es könnte auch sein, dass du ja Freunde hast oder Verwandte oder in der Gemeinde Leute, die sowas durchmachen. Und du lernst dann auch, was helfen kann und was nicht so hilfreich ist. Am Ende des Buches gibt es auch noch so ein paar grundsätzliche Gedanken, unter anderem auch zum Thema Gemeinde und Familie. Und es gibt eine, eine Aussage im Prinzip, wo es um Familie und Gemeinde geht, wo ganz deutlich gemacht wird, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Aufgabe aller ist und nicht nur von hauptamtlich Angestellten oder von den Leitern. Das hat mich nochmal sehr bestätigt darin, das auch meiner Gemeinde immer wieder zu sagen. Also, wenn Kinder andere Wege gehen, ist erschienen im Fontes Verlag und mega gutes Buch. Logisch, sonst würde ich es dir nicht empfehlen. Das nächste Buch, da gehen wir jetzt mal mit dem nächsten und dem übernächsten in so eine bisschen theologisch, soziologisch, ich will nicht sagen theoretisch, aber doch sehr grundlegende Richtung. Dieses Buch heißt Fremde neue Welt. Und Fremde neue Welt ist von Carl Truman geschrieben. Und Carl Truman erklärt im Prinzip, warum unsere Gesellschaft so tickt, wie sie tickt. Und wieso es in unserer Tradition und in unseren Wertvorstellungen solche Abbrüche gibt, die nicht nur Geschmacksfragen sind, sondern die die Entwicklung unserer Gesellschaft nachhaltig prägen. Truman schreibt zum Beispiel, ich bin der Überzeugung, dass die dramatischen Veränderungen und Verschiebungen, die wir heute in der Gesellschaft erleben, mit dem Aufstieg des expressiven individuellen Selbst zur kulturellen Norm zusammenhängen, wie dies besonders in den Schlagworten der sexuellen Revolution deutlich wird. Nein, keine Sorge, dieses Buch geht nicht nur um Sexualität und das allgegenwärtige Thema, sondern, warum ich dieses Zitat von Seite 33 gebracht habe, ist, er schreibt vom Aufstieg des expressiven individuellen Selbst zur kulturellen Norm. Und das ist ein Schlagwort in seinem Buch, das hat mir die Augen geöffnet. Weißt du, wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann ist es ja so, dass man sich mit seinen traditionell christlichen Werten irgendwie langsam lost vorkommt. Denn wir haben ja inzwischen die Situation in Deutschland, dass weniger als die Hälfte der Bevölkerung überhaupt in einer Kirche ist. Dann heißt es ja, in der Kirche zu sein, und ich bin Pfarrer in der Landeskirche, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, Mitglied einer Kirche zu sein, heißt noch lange nicht, dass ich an Gott glaube. Und selbst wenn ich an Gott glaube, heißt es noch lange, und Mitglied der Kirche bin, heißt es noch lange nicht, dass ich an den biblischen Gott glaube. Selbst wenn ich es behaupte, kann es sein, ich habe mir eher so ein Zerrbild von Gott gemacht. Was ich damit sagen will, ist, das, was ich oft in Anlehnung an Alisa Childers, zwei Bücher von ihr auch schon rezensiert, auch großartige Bücher, Ankern und Lebt deine Wahrheit, kleine Nebenbemerkung, aber die haben es, die wären 8 und 9 vielleicht. Zurück. Sie schreibt in ihrem Buch, Alisa Childers, immer wieder vom historischen Christentum. Und diesen Ausdruck, den habe ich mir zu eigen gemacht. Und mit historischem Christentum meine ich, weißt du, das, was Christen glauben, seit es Christen gibt. Zum Beispiel festgelegt im Glaubensbekenntnis, das du vielleicht kennst. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter und so fort. Aber auch das, was wir aus den Schriften der ersten Christen wissen, was gelehrt wurde. Und nun hat sich ja die Kirche in den letzten Jahrhunderten davon immer mehr entfernt und es gibt die wildesten Theorien und Theologien. Und da kommst du dir als jemand, der die Inhalte dieses historischen Christentums glaubt, lost vor im Sinne von, du bist nicht in der Mehrheit. Also ich komme nicht lost vor und schreibe, keiner mag mich. Sondern ich meine damit, dass du wirklich merkst, du bist in einer Vielfalt von Meinungen nicht verloren, lost, aber bist da zumindest irgendwo mittendrin. Und jetzt schreibt Carl Truman in Fremde neue Welt von dem Aufstieg des expressiven individuellen Selbst zur kulturellen Norm. Er nennt es dann später auch expressiver Individualismus. Und damit meint er, also ich sage es jetzt mal wirklich als Laie in meiner ungebildeten Art, damit meint er, dass ich mit meiner Meinung, mit meinen Gefühlen, Individualismus, mit meinen Überzeugungen, expressiv bin. Ich drücke mich aus, ich gehe damit nach außen. Und das ist das, was du ja immer wieder siehst, auch in den sozialen Medien oder bei diversen Themen, die so Reizthemen sind. Ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber wenn jemand was fühlt, dann ist es die Wahrheit. Es ist natürlich Quatsch, aber oft ist es so. Genau das große Problem. Hey, ich fühle mich von dir verletzt, dann hast du mich verletzt. Habe ich aber vielleicht gar nicht. Die Person fühlt sich nur so. Ich fühle Gott so und so. Ich fühle mich so und so. Und das ist nicht nur etwas, was ich für mich behalte, sondern damit gehe ich nach außen und mache es zur Norm. Und das ist das Entscheidende. Abweichungen von irgendwelchen Konventionen, die gab es schon immer. Aber in unserer Zeit leben wir in einer Zeit, in der die Abweichung von der Norm zur Norm wird. Und Carl Truman geht in seinem Buch Fremde neue Welt genau darauf ein. Also was ist mit dieser neuen Welt und warum ist sie fremd? Und ich finde das Buch großartig, aber ich gebe dir den kleinen Hinweis, also dieses Buch musst du konzentriert lesen. Da musst du dir ein bisschen Zeit dafür nehmen auch. Und dann wird's gut. Weil man muss manche Zusammenhänge einfach verstehen und Verknüpfungen schaffen in seinem Buch so. Aber, also erschienen ist es bei Verbomedien und ich merke gerade, bisher ist jedes Buch irgendwo anders erschienen, auch cool. Und wenn du dir diese Zeit aber nimmst, dann wird es richtig gut. Also mir hat das mega viele Augen geöffnet, ganz im Ernst. Also ich würde sagen, dass Fremde neue Welt, also das hätte es auch in die Top 3 geschafft. So, deswegen, ach so, es gibt kein, das Ranking hier ist egal. So, das ist nicht so, das erste ist das Beste, das siebte das Schlechteste, sondern die sind irgendwie alle so auf einer Höhe. Aber wenn ich dann doch hätte zwischen, also auf 3 reduzieren müssen, wäre Fremde neue Welt definitiv dabei. Das nächste Buch ist ein Klassiker. Auf Deutsch übersetzt worden vor nicht allzu langer Zeit. Und dieses Buch heißt im Englischen Original, und da ist es schon 1997 erschienen, The Divine Conspiracy. Es ist von Dallas Willard. Und es heißt auf Deutsch, im Fontes Verlag ist es erschienen, auf Deutsch heißt es Gott, du musst es selbst erleben. Okay? Was ein sperriger Titel. Gott, du musst es selbst erleben. Ich sage dir jetzt schon, dieses Buch hat, warte, lass mich kurz gucken, dieses Buch hat 720 Seiten. Also es ist echt ein richtiger Wälzer. Aber, also wie gesagt, also im Englischen ist es 97 erschienen. Ich habe es vor 2,5 Jahren, glaube ich, gelesen. Die anderen Bücher, jetzt die letzten beiden, die habe ich ganz aktuell gelesen. Also nicht, dass du denkst, ich lese seit 2 Jahren nichts mehr. Nee, ich lese jede Menge. Aber dieses Buch hat mein Denken über die Bergpredigt und vor allem über das, was wir Reich Gottes nennen, zutiefst geprägt und auch verändert. Also ich habe Theologie studiert, ich bin jahrelang Pfarrer und da müssten ja so Dinge wie die Bergpredigt, also in Matthäus 5 bis 7 ist sie uns ja überliefert, die Bergpredigt, aber auch so Begriffe wie Reich Gottes. Ich meine, da musst du ja safe sein. Ne? Das sind ja, ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Und, also trotzdem habe ich das gelesen und habe gedacht, boah, jetzt habe ich es verstanden. Gut, ehrlich gesagt habe ich es immer noch nicht verstanden, aber zumindest habe ich gedacht, jetzt bin ich dem weiter auf die Spur gegangen. Ich kann dir jetzt nicht im Detail eine Gliederung von dem Buch geben, aber ich will dir so ein paar Gedanken mitgeben, und das dir wirklich empfehlen, auch wenn es so viele Seiten hat. Das eine ist, was Dallas Willard macht, er legt die Bergpredigt aus. Alleine das ist schon phänomenal. Und da lernst du ganz, ganz, ganz viel. Und in der Bergpredigt sind ja sehr, sehr, sehr grundlegende Themen angesprochen. Und diese Bergpredigt, die legt er aus. Das zweite, was er macht, ist, dass er den Begriff Reich Gottes sehr, sehr, sehr ausführlich darlegt und theologisch entfaltet. Und beides zusammengenommen, boah, das hat eine im positiven Sinne Sprengkraft ohne Ende. Weißt du, die Bergpredigt wird oft sehr politisch gedeutet, weil ja auch sehr viele ethische Themen angesprochen werden. Aber es geht voll am Ziel vorbei, wenn man das macht. Genauso ist diese Wendung Reich Gottes etwas, worunter gefühlt sich jeder was anderes vorstellt. Aber was Dallas Willard macht, ist, er theologisiert und theorisiert nicht nur, sondern er legt es so aus, dass es für dein ganz alltägliches Glaubensleben eine Bedeutung hat. Es ist ein Wahnsinnsbuch. Also ich bin so dankbar, es ist im Fontes Verlag erschienen, dass der Verlag sich das zur Aufgabe gemacht hat, auf Deutsch zu publizieren vor ein paar Jahren. Und es ist grandios. Es ist, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt ein evangelistisches Buch, sondern es ist ein Buch, das du als Christ liest. So. Aber es ist Wahnsinn. Es ist wirklich gut. Ich will ja ein Zitat vorlesen von Seite 115 und dann sage ich dir, welcher aktuelle Autor, Podcaster und Pastor ein großer Schüler von ihm ist. Dallas Willard schreibt: Wir finden uns ganz einfach ab mit der Entfremdung unserer Religion von Jesus als Freund und Lehrer und von unserem alltäglichen Leben als heiliger Berufung und Beauftragung Gottes. Manche ersetzen die von Gott geschenkte Lebendigkeit und persönliche Integrität durch Rituale. Andere geben sich mit ein paar vereinzelten Erfahrungen, in Anführungszeichen, anstelle der Verwandlung ihres Charakters zufrieden. Der eigentliche Grund für diese Entfremdung ist die Abwesenheit Jesu als Lehrer in unserem Leben. Seltsamerweise sind wir bereit, von fast jeder Person zu lernen, wie man lebt, außer von ihm. Wir glauben, dass uns die neuesten Studien mehr über Liebe und Sex lehren können, als er das, und dass wir von Moderatoren einschlägiger Fernsehsendungen mehr über Finanzen erfahren, als wir es von ihm tun würden. In Ratgebern lesen wir, wie wir mit unseren Angehörigen und Kollegen richtig umgehen, und Wissenschaftssendungen erklären uns den Kosmos. Jesus als Lehrer, das ist so seine ganz große, also nicht nur, keine Sorge, er ist also theologisch echt cool, aber Jesus als Lehrer, das hebt er ganz stark hervor. Und John Mark Comer zitiert Dallas Willard sehr oft. Und ich finde es total cool, wenn man beide liest, also Dallas Willard hat ja noch andere Bücher geschrieben. Der Titel, ich glaube, es heißt, ich habe es jetzt gerade nicht hier, Das Geheimnis geistlichen Wachstums. Das ist so ein Baum vorne auf dem Cover drauf. Ist auch ein ganz bekanntes von ihm, von Dallas Willard. Und John Mark Comer zitiert ihn oft und du merkst richtig, wie Dallas Willard der geistliche Lehrer von John Mark Comer ist. Das ist total faszinierend. Das ist richtig cool. Also, Gott, du musst es selbst erleben, ist das vorletzte Buch, das ich dir empfehlen will. Und das letzte Buch ist ein Buch, das auch einen ganz, ganz aktuellen Bezug hat. Es ist von Giuseppe Grazia, Schweizer meines Wissens, ist im Fontes Verlag erschienen und heißt: Wenn Israel fällt, fällt auch der Westen. Und dieses Buch ist deswegen einfach zu lesen, weil es sehr, sehr, wie nennt man das, kleingliedrig oder so überschrieben ist. Also du hast manchmal Überschriften, ich will nicht sagen Kapitel, weil die Dinge sind schon zusammenhängender, aber du hast teilweise so Sinnabschnitte schön gegliedert mit einer Zwischenüberschrift von manchmal nicht mehr als einer Seite oder maximal zwei Seiten. Das macht das Lesen dieses Buches mega einfach. Gleichzeitig aber, was du da drin liest, sind dann wieder Dinge, die, also wo du dann auch mal was nachschlagen musst. Oder also gerade wenn es um die politische Dimension geht, um die Geschichte Israels oder um die Vereinten Nationen, welche Rolle sie so spielen, dann lohnt sich es auch. Also nein, nicht weil Giuseppe Grazia irgendwas Falsches sagt, gar nicht, aber das Buch hat, lass mich kurz gucken, oh, ich weiß es gar nicht, es hat nicht viele Seiten. Warte kurz, ich kann es ja gleich sagen. Es hat 120 Seiten. Also es ist ein relativ kleines Buch. Und Deswegen kann er natürlich nur Extrakte von manchen bringen und dann liest du halt nochmal parallel was anderes dazu oder suchst im Netz auf guten Seiten oder so. Aber was er deutlich macht, ist genau das, was jetzt in den Medien, ja jetzt aktuell leider nicht mehr so, es ist ja immer so ein Hin und Her, welchen Kurs Deutschland im Blick auf Israel hat, aber eine Zeit lang war so ein bisschen ähnlich wie bei der Ukraine die Aussage, dass Israel eine Art Stellvertreterkrieg für uns führt. Israel ist ja auch das einzig westlich orientierte Land im Nahen Osten und viele haben eine Zeit lang zumindest gesagt, dass Israel sozusagen auch den Westen verteidigt. Und Giuseppe Grazia geht genau den Weg, dass er sagt, also wenn Israel fällt, wenn es Israel mal nicht mehr geben sollte, dann wird als nächstes der Westen dran sein. Und damit meint er Europa und die USA. Und ich weiß jetzt gar nicht, von wann das Buch ist, letztes Jahr. Warte, ich schaue es ganz schnell, würde ich nach. Das ist letztes Jahr erschienen. Nein, dieses Jahr sogar. Dieses Jahr sogar erschienen. Und im Februar. Jetzt gucke ich gerade. Dritte Auflage. Naja, ist ja egal. Also auf jeden Fall ein sehr aktuelles Buch. Und was dieses Buch so stark macht, ist dieses deutlich machen, welche Rolle Israel für den Westen spielt. Wenn du in den letzten Wochen, Monaten meinem Account auf Insta gefolgt bist, wenn nicht, großer Fehler, dann mach's ab sofort. Ich poste im Moment sehr, sehr viel im Blick auf Israel, weil es für mich ein Herzensthema ist. Ich habe ja auch diverse Podcast-Folgen schon dazu gemacht. Da erfährst du auch den Hintergrund, warum das so ist. Aber du siehst dann auf meinem Account auch teile ich ganz oft Videos oder Reels von anderen von sogenannten Pro-Palästina-Demos in Deutschland, die am Ende zuallermeist in Israel-Hass enden, in Vernichtungsfantasien und dem Absprechen des Existenzrechts Israels. Und das ist nur so ein Anzeichen, ein Vorläufer dessen, was Giuseppe Grazia schreibt. Ja, wenn Israel fällt, fällt auch der Westen. Weil mit Israel wie so eine Art Tor zum Westen dann eingenommen wird. Ich will dir zwei Zitate vorlesen aus dem Buch, die deutlich machen, um was es geht. Seite 69 schreibt er, wenn der Westen erlaubt, dass der Antisemitismus weiter zunimmt und die Feinde Israels wachsen, ja, wenn der Westen mitsamt den USA erlauben, dass der heutige Staat Israel keine Hilfe mehr bekommt und geopolitisch isoliert wird, sodass es sogar möglich wäre, dass der heutige Staat Israel eines Tages zu Fall käme, dann wäre dies zugleich das Ende des Westens selbst. Das ist nichts Neues, das ist das, was ich gerade gesagt habe, aber da klingen manche Dinge an, die wir teilweise von unserer Bundesregierung fast wörtlich so hören. In diesen Tagen. Und das ist Alarmzeichen. Auf Seite 62 schreibt er, das erklärte Ziel, alle Juden weltweit auszulöschen, verbindet so viele Gruppen und Epochen miteinander, dass es kaum zu fassen ist. Das erklärte Ziel, alle Juden weltweit auszulöschen, verbindet so viele Gruppen und Epochen miteinander, dass es kaum zu fassen ist. Das ist krass, oder? Das ist genau der Punkt. Und ein letztes Zitat auf Seite 36 schreibt er, bis zum heutigen Tag muss kein Land auf der Welt fürchten, von Juden überrannt und erobert zu werden. Gleichwohl gibt es kein Volk, das in den letzten Jahrtausenden so gehasst wurde wie die Juden. Auf den Punkt gebracht. Dieses Buch im Fontes Verlag erschienen, ist, wie ich schon gesagt habe, gut zu lesen. Es beinhaltet jede Menge Informationen, wo du das ein oder andere auch nochmal parallel dazu nachschlagen musst. Aber was es vor allem macht, ist, es macht deutlich, wie es um Israel steht und welche Bedeutung Israel auch eben für den Westen hat. Und dieser ganze Nahostkonflikt, wie es ja heißt, Krieg, Gaza-Krieg, was das alles für uns bedeutet. Also, das waren die 7 Bücher. Leben vom Meisterlernen, kein Gott ist auch keine Lösung, da geht noch was, wenn Kinder andere Wege gehen, fremde neue Welt, Gott, du musst es selbst erleben, wenn Israel fällt, fällt auch der Westen. Und jetzt habe ich eine Bitte an dich. Welches Buch empfiehlst du mir? Ich habe dir gesagt, mein Sommerurlaub steht noch bevor. In einer Woche ist es soweit. Wenn diese Folge online geht, habe ich noch knappe Woche und dann beginnt mein Urlaub. Und ich freue mich immer über Empfehlungen. Also schreib mir per Mail an info@david-brunner.de oder einfach auf den sozialen Netzwerken eine Message, welches Buch empfiehlst du mir? Mein Podcast, habe ich am Anfang gesagt, macht Sommerpause. Wir werden uns im September dann wieder hören. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und ich möchte dir einen Hinweis geben, der mit der Folge nichts zu tun hat. Aber wenn du auch noch Sommerzeit, Urlaubszeit vor dir hast, mach bitte keinen Urlaub von Gott. Es gibt so eine Unart unter Christen, dass man im Urlaub weniger betet, weniger Bibel liest, weniger die Beziehung pflegt. So als ob man auch von Gott Pause machen müsste. Mach's nicht. Mach's besser. Bleib dran. Das wünsche ich dir von Herzen. Und nochmal die Erinnerung, schreib mir, welches Buch du mir empfiehlst. Und wenn du sagst, hey, da waren so coole Empfehlungen dabei, ich will diesen Podcast teilen, jemandem anderen verfügbar machen, mich würde es mega freuen, auch eine positive Bewertung, freue ich mich natürlich. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann im September wieder hören und wünsche bis dahin Gottes Segen und eine gute Sommerzeit. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.